Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer ganz, ganz neuen, frischen Ausgabe von Piraten der Leere. Mein Name ist wie immer Lenny Willowood und leider ist Jopa nicht dabei. Ob er wieder dabei sein wird, das werden wir klären, denn oder auch nicht. Da endgültig werden wir das leider nicht klären können, denn er hat einfach ein umfangreiches Studium und deswegen weiß man darüber eigentlich nichts Genaues. Ich zumindest nicht. Aber dann müsst ihr halt mit mir Vorlieb nehmen. Das haben wir vorher auch gemacht. Da schwuppen wir schon. Warum nuschel ich? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe viele Themen mitgebracht, über die ich gerne mit euch reden würde. Über die ich vielleicht sogar eine Haltung habe oder wo ich vielleicht ambivalent bin. Ich versuche mich im Geiste quasi in einem Dialog verhalten sozusagen möglichst nah bei den Themen zu behalten, die ich mir vorgenommen habe. Eins davon ist tatsächlich Schulden. Habt ihr schon mal Schulden gemacht? Also ich persönlich habe da immer so eine mega Angst vor. Mir wurde das mega eingebläut, du musst immer sparen als Kind und in dem Moment, wo du irgendwie Minus hast, ist alles ganz schrecklich und so. Und ich kriege auch mega Angst, wenn ich, also innerlich, immer, also an das erste Mal war es ganz schlimm, aber mittlerweile geht es, aber ich kriege immer ein ungutes Gefühl, am Anfang war es wirklich Angst, wenn ich eine Rechnung bekomme über irgendwas, mit der ich nicht klar gerechnet habe, mich darauf seelisch und emotional vorbereitet habe. Kennt ihr das? Es ist total absurd, weil ich weiß genau, dass da nichts passiert, wenn ich eine Rechnung bekomme, dann bezahle ich die und dann bekomme ich im Normalfall auch noch 3 Mahnbescheide, mindestens einen oder so. Ich habe das noch nie ausgereizt, ich bezahle immer sofort. Ich weiß, da kann nichts passieren, ich kann mir die Zeit lassen, aber ich werde total, oh Gott, ich schulde irgendjemandem etwas, das geht nicht, das geht gar nicht klar, das, oh Gott, nee. Und irgendwie, ich baue mir auch immer irgendwie so nicht zu Schulden kommen lassen finanziell, aber auch prinzipiell irgendwie versuche ich so aufzubauen, dass ich immer bei allen so ein bisschen in der Kreide stehe. Finanziell bei mir selbst auch, dass ich quasi in der Kreide, sagt man doch nur, wenn man Schulden hat, oder? Nee, ich meinte, was sagt man, wenn man nicht in der Kreide steht? Wenn man bei dem Guthaben hat, weiß ich nicht. Wenn man bei Menschen, gibt es einen Begriff? Ich bin gerade echt zu doof. Für das Gegenteil, für in der Kreide stehen. An der Tafel stehen. Wenn ich bei anderen an der Tafel stehe. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich eine Schulklasse vor meinem inneren Auge. Oh Gott, ich bin so verwirrt. Naja, ist eigentlich ein doofes Thema, aber ich dachte, ich gehe mal positiv ran. Schulden. Macht ihr gerne Schulden? Wie ist das bei euch? Wie entspannt seid ihr mit Schulden? Ich bin da echt unentspannt. Ich bin mega unentspannt. Mensch. Und eigentlich habe ich mich aus einem ganz anderen Blickwinkel damit auseinandergesetzt, denn die Zahl der überschuldeten Verbraucher, darüber gibt immer der Verbraucher, der Schuldneratlas Auskunft. Der ist eigentlich relativ transparent und relativ konkret und auch nicht irgendwie aus einer Perspektive heraus sozusagen analysiert, sondern versucht eigentlich immer nur abzubilden, was ist. Und man kann dann Rückschlüsse darauf ziehen aus den vorherigen Jahren sozusagen. Und was halt auffällt, ist, dass jetzt innerhalb der letzten 12 Monate die Zahl der überschuldeten Verbraucher im Alterssegment sozusagen ab 70 Jahren um 44,9% gestiegen ist. Um mal Realtax zu machen auf 380.000. Was einfach einen riesigen, einen großen schon Abschnitt macht aller Rentner, die über 70 sind. Natürlich ist es noch deutlich mehr. Aber wenn ich jetzt mal in meinem inneren Kopf, ich habe jetzt keine Zahlen darüber, wie viele Menschen ab 70 gibt es? 70 plus in Deutschland Zahl. Lass uns doch mal gucken. Oh Gott. Okay, Statistiken zu Senioren habe ich gefunden. Geil, sowas gibt's. Okay, gemessen wird ab 65 oder älter, das sind 17,5, okay, das habe ich ganz anders gedacht. Okay, dann macht die Zahl, dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber gut, lass uns mal bei echten Zahlen bleiben, ich bin ja auch nur menschlich. Es gibt 17,5 Millionen Menschen, sagen wir mal 5 Millionen sind noch zwischen 60 und 70 oder sowas, oder 5 ist vielleicht viel, sagen wir mal 15 Millionen 70 plus. Ich denke, es sind weniger. Aber dann haben wir mal defensiv geschätzt. Sagen wir 15 Millionen Menschen, die 70 oder älter sind. Und 10% werden dementsprechend 1,7. Das heißt, knapp 5% aller 70-Jährigen haben sich innerhalb der letzten 12 Monate verschuldet. Was schon mal krass ist, finde ich. So. Und die Zahl geht halt rapide nach oben. Und eigentlich könnte man sagen, ja gut, 380.000, ist jetzt nicht so schlimm, aber handelsüblich machen in Deutschland Rentner nicht so wirklich Schulden. Das ist relativ neu. Nämlich, wenn man jetzt mal drauf guckt, von seit 2013, also Wirtschaftskrisen endisch, haben sich die Senioren tatsächlich um 243% überschuldet. So, und auch bei 60 plus bis 69 quasi geht diese Zahl massiv nach oben. Und die Frage ist, woher das kommt? Ich weiß es nicht. Liegt es einfach daran, dass wir unsere Wohnungssituation in Deutschland so privatisiert haben und frei auf den Kapitalmarkt geschmissen haben, dass es einfach dazu führt, dass wir nirgendwo mehr wirklich günstig wohnen können? Hängt es vielleicht damit zusammen? Hängt es mit dem immer größer werdenden Niedriglohnsektor zusammen, der die Lösung sozusagen der Politik der letzten Jahrzehnte war, auf lass uns in unsere geschriebene Mission als Regierung in Deutschland, eben auf der die Fahne steht, Konjunktur, und das heißt, möglichst alle in Arbeit zu bringen, egal was es kostet, egal wie qualitativ und wie relevant tatsächlich das Gehalt auch ist dieser Berufe sozusagen und wie viel Leistung dahinter dann finanziell steckt, das spielt da sicherlich auch ein, aber was könnte da der Grund sein? Habt ihr da eine Meinung zu? Falls ja, dann schreibt einfach mal Mr. Willowood auf Facebook. Ihr habt sicher noch Facebook. Habt ihr mal von gehört? Ansonsten fragt eure Eltern oder eure Großeltern oder die Menschen, die vor denen gelebt haben. Die wissen das sicher. Genau. Da bin ich auf jeden Fall aktiv und antworte, denn ich bin ganz ehrlich, ich habe auch Twitter, ich habe auch Instagram, aber Instagram finde ich eigentlich scheiße und Twitter benutze ich so sehr, wie ich beruflich muss. Und wer schon mal weiß, dass er etwas beruflich nutzen muss, es aber eigentlich nicht will, der weiß, mit wie viel Enthusiasmus man dann da privat dranhängt. Also, wenn ihr euch beteiligen wollt an der Frage, wie ist das eigentlich mit Rentnern? Heute ist es sehr demografisch, merke ich gerade, wo ich mir die anderen Sachen angucke. Dann lass uns darüber reden. Das würde mich freuen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Aber mich hat das erstmal schockiert. Ich komme aus einer Blase wie jeder Mensch und in dieser Blase redet man nicht über Geld im Alter. Und wenn man kein Geld hat, dann erträgt man das, dass man kein Geld hat, sozusagen. Und das ist total assi, wenn ich drüber nachdenke. Und eigentlich müsste ich mal einfach alle nahen älteren Menschen um mich rum einfach mal auf ihr Geld ansprechen und damit mal brechen. Aber ihr merkt es gerade, wo ich mit euch rede und ihr mit mir im Geiste redet oder ich die Stimmen von euch in meinem Kopf höre. Ich höre keine Stimmen, aber ihr wisst, was ich meine. Wo war ich stehen geblieben? War ich stehen geblieben? Ich glaube, ich laufe zu sehr gerade. Egal. Lasst uns darüber reden. Schreibt mir an Mr. Willowood auf Facebook. Okay. Das bringt mich eigentlich fliegend zum nächsten Thema. Schuhe. Ja, yeah, ihr habt richtig gehört. Schuhe, meine Damen und Herren. Wie wichtig sind sie für euch? Was machen die in eurem Leben? Für mich, ganz ehrlich, es gab die ersten 15 Jahre in meinem Leben, da waren das so. Da hat meine Mutter mir Schuhe gekauft und das war das Thema. Danach gab es Schuhe und ich habe mal so geguckt, dass die eine schöne Farbe haben und das war's. Und bin dann durch die Welt gegangen und dachte, alle sehen das so. Hab nie über Schuhe geredet und habe aber gemerkt, dass es eigentlich so einen riesen Sneaker-Kult gibt und dass Menschen 50 Paar Schuhe haben, auch Männer, nicht nur irgendwie so stereotype Frauen, und dass auch nicht stereotype Frauen auch viele Schuhe haben auf einmal und dass die Gesellschaft anders ist, als ich sie sehe, sozusagen. Dann habe ich irgendwie gesehen, dass es ähnlich ist wie mit Hunden eigentlich. Bei Menschen. Menschen kaufen sich am Anfang Schuhe und entweder entwickeln sie sich zu den Schuhen charakteristisch, die sie sich kaufen, oder sie kaufen sich irgendwann die Schuhe, die so sind, wie sie sind, sozusagen. Ist klar, dass man sich immer irgendwas kauft, was man selber schön findet, dass das schon zum Gesamteindruck passt, aber ich meine, charakterlich irgendwie. Ein Schuh hat einen Charakter, finde ich, so ein bisschen. Ist er scharfkantig? Ist er länglich geschnitten? Ist er tatsächlich wie sehr weich und trotzdem robust oder ähnliches. Der Twitter-Account, dem ich zum Beispiel folge, aber nur peripher, ist Schwester Ewald und die hat vor einiger Zeit mal aka Hashcrab, aka eine der Autorinnen vom Neo-Magazin Royal, aka super erfolgreiche Frau und auch zu Recht erfolgreich, denn sie ist gut. Aber hat mal so eine Julia Becker heißt sie, hat mal eine Bildstudie, will ich das mal nennen, einfach eine Beschreibung gemacht und Personen geschrieben zu jeweiligen Schuhmarken, die das Stereotyp draufpassen, die sie tragen. Und daran habe ich das gemerkt. Ich hab das vorher gar nicht so gemerkt. Und ich merke aber, ich habe einfach so viele Gesichter, ich passe da gar nicht rein. Irgendwie. Ich habe Anzugsschuhe, die trage ich gerne. So richtig, richtig geile. Richtig. Aber keine Budapester, ne? Nicht mit irgendeinem ekligen Flock drauf, sondern richtig geile. Ich habe Sneaker, so richtig, richtig langweilige schwarze Nikes, ne? So richtig langweilig. Und dann habe ich nochmal weiße einfach, ohne irgendeinen Aufdruck, ohne irgendeinen geilen Scheiß. Und die habe ich eigentlich, weil ich gut drin laufen kann. Die Anzugsschuhe ursprünglich, weil ich sie für die Arbeit brauchte, weil man da Anzugsschuhe für brauchte auf einmal, für den Bürojob. Und dann hatte ich noch Stiefel, weil ich am Reinhold-Syndrom leide. Das heißt, meine Hände und Füße sind schlecht durchblutet. Ich einfach so random richtig kalte Füße habe, sobald es unter 18 Grad ist draußen. Und deswegen dann im Winter richtig leide, wenn es quasi soweit ist. Das ist zusammenkommend eigentlich so mein Schuhwerk. Und das umschreibt eigentlich ganz unterschiedliche Typen, ist mein Eindruck. Zumindest wenn man jetzt Julia Becker glauben darf. Was für Schuhe tragt ihr so? Schreibt es mir, ganz ehrlich. Ich nehme darauf Bezug gerne in der Sendung und rede dann da auch anonymisiert drüber. Also ich wahre eure Privatsphäre, das, was Facebook nicht zu leisten vermag. Oder will. Lasst uns da einfach drüber reden. Lasst mich hier nicht hängen. Komm, bitte, bitte. Lasst mich, komm, bitte, 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 bitte. Und nächstes Mal werden wir übrigens auch ganz viel hoffentlich mit anderen Menschen reden, denn auf lange Sicht, nur mal so perspektivisch, habe ich eigentlich nicht vor, diese Sendung alleine zu bestreiten, aber gerade ist auch eigentlich ganz gut, dass ich mal so ein bisschen alleine frei drehen kann. Und das passt eigentlich ganz gut. Alleine frei drehen, das ist vermutlich aus der Übergangsschule von Pseudo-TV-Moderatoren der schlechteste Übergang gewesen, ist auch Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka ist ein wahnsinnig guter, fast, also underrated und in Deutschland, denke ich mal, relativ unbekannter Musiker, schreibt seine Lieder selber von ihm hören wir Solid Ground, wo er selber mit seinem, ich glaube, es ist ein Rhodes, ne? Oder es ist ein Wurlitzer. Egal. Mit seinem Piano einfach nur drauf los spielt. Und das hören wir jetzt. Bis gleich. Michael Kiwanuka. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zur einzig wahren Podcast-Radio-Show auf dem Radiosender, den ihr gerade in diesem Moment hört. Mein Name ist wie immer Lenny und wir reden mal über ein Thema. Es muss einfach sein. Es ist gut, wenn ich das vielleicht jetzt abhandle. Okay, Boomer. Hat jeder, glaube ich, von gehört. Ein Begriff, zwei Begriffe, mit denen es eigentlich darum geht, ein Gespräch an einer Stelle abzusetzen, in der ein alter weißer Mann oder alte Menschen in belehrender Haltung sozusagen jemand anderem einen Vortrag, einen Sermon halten und dann man einfach nur erwidert, okay, was immer du sagst, alter Mann, es macht eh keinen Sinn, mit dir zu reden. Und das ist eigentlich ein Sinnbild dafür, also was mich stört. Ich muss mal kurz sagen, ich bin mit einer inneren Okay-Boomer-Haltung durch meine Jugend gelaufen. Ich bin durch meine Kindheit gelaufen mit meinen Eltern, denen ich eigentlich nicht richtig zugehört habe an einigen Stellen, wo ich es vielleicht hätte sollen. Also persönlich eher benachteiligt, dass ich da nicht zugehört habe. Dann habe mir innerlich gedacht, okay, Boomer Daddies, Mamis, Und bin dann eigentlich durch eine Schulzeit gegangen, in denen ich mir gedacht habe, zu den Lehrkräften, die alle viel zu alt waren und gar nicht verstanden haben, was mein Leben gerade ausgemacht hat, was das Problem war, worum es eigentlich mir gerade ging. Und irgendwie gar nicht versucht haben, mir Inhalte beizubringen, sodass ich sie verstehe, sondern dass sie verstehen würden. Und dann, wenn ich dann eine 5 schreibe, dass dann mir das vorgehalten wird, dann habe ich mir auch innerlich gedacht, nicht mit diesem Wording natürlich, aber okay, Boomer-Lehrer. Natürlich, natürlich habe ich mir das gedacht. Ohne weiteres. So, aber ich finde auch den Gedanken eigentlich ganz gut, jemandem mal klar zu sagen, Alter, sei nicht so belehrend, denn ich neige auch dazu, derbe zu belehrend zu sein, weil ich Menschen gerne Inhalte beibringe. So, es ist einfach die Art, wie ich ticke. So, insofern neige ich da auch zu. Nur das Problem dabei ist, wie es benutzt wird. Es wird nicht benutzt, um zu sagen, okay, Boomer, jetzt erkläre ich dir mal, was an deiner Sichtweise alles nicht stimmt, sondern es ist eine Möglichkeit, seine Filterblase hinter sich abzuschließen. So, indem man Reibung bei Demografie entsteht eigentlich selten auf sozialen Kanälen, so, sondern man baut sich eigentlich seine Filterblase und echauffiert sich aus der Ferne über irgendetwas. Wenn es dann aber doch passiert, weil man irgendwie ein weltbewegendes Event hat oder irgendwie für alle relevante Persönlichkeiten, die auf Twitter diskutieren, und man eine Übermischung hat, dann wird damit eine Diskussion abgewürgt an einer Stelle. So. Wenn jemand belehrend ist und halt Scheiße erzählt, dann hilft es dieser Person nicht, weil diese Sprache, die wiederum der verspricht, nicht ist zu sagen, lies zwischen den Zeilen, fick dich, sondern die Sprache, die der versteht, ist belehrend sein, Dinge zu erklären, weil genau so versucht er es ja auch zu transportieren. So. Das heißt, in dem Moment, wo ich quasi sage, okay, Boomer, Ende der Diskussion, verziehe ich mich vor jeder Möglichkeit, dass ich mich in Zukunft nicht mehr mit okay, Boomer irgendwie hinsetzen muss, dass mir solche Sätze entgegenfliegen. Es ist super müßig, ich kenne es selber. Aber ich fühle mich hier wie bei einer Scheidung zwischen den Eltern. Ich bin jetzt Anfang zum Ende 20. Also Ende 20, jetzt mal ernsthaft. Aber und ich sehe eine Generation von 16- bis 20-Jährigen zum Beispiel, die dann einfach nicht mehr mit alten Menschen reden. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch alte Menschen, die dann einfach sagen, hör mir jetzt zu und lass dich von mir belehren. Weil das haben die Leute früher auch schon vor mir so gemacht. Und ich habe die Lebenserfahrung und so. Nicht bedenkend dabei, dass Lebenserfahrung immer nur dann was bringt, wenn man selber noch aktuelle Lebensnähe hat. Und das haben meistens alte Menschen immer weniger. Man fängt dann nämlich im Geist an zu altern, wenn man nicht mehr quasi mit der Zeit geht. Dann geht man halt mit der Zeit. Sondern, ne, so einfach gesagt, Menschen werden dann alt, finde ich, mich selbst eingeschlossen, wenn man sich nicht mehr auf Neues einlässt. Deswegen habe ich mich auch mit TikTok auseinandergesetzt zum Beispiel. Ich habe TikTok ausprobiert und habe mir wirklich mal gesagt, okay, 2-3 Stunden, du guckst es dir jetzt an. Und habe dann gemerkt, okay, ich verstehe es, ich verstehe den Reiz daran, es reizt mich aber nicht. So, wichtig ist aber dieses Auseinandersetzen. Und dieses Auseinandersetzen passiert aber nicht bei Okay Boomer, wenn ich ganz einfach von vornherein die Diskussion abwürge und sage, nö, fick dich, Okay Boomer. Das bringt nichts. Das bringt dir selber auch nichts. Es bringt dir selber nur, dass du dich weiterhin in deinem Ego bestätigt fühlst, was dazu führen wird, dass dein Ego irgendwann übersteuern wird in deiner Blase und du selber zu einem extremistischen Lebenssichtweise sozusagen ausprägen wirst, die wiederum dazu führen wird, dass du ein zutiefst selbst toxisches Leben, was dich selber unglücklich machen und nicht ausfüllen kann, per Definition, es kann dich nicht ausfüllen, führt. So, und ich preache gerade sehr hart, es tut mir leid. Nee, es tut mir nicht leid, ich finde es gut, was ich gerade sage. Nein, ich finde es wirklich gut. Es führt zu nichts. Es führt zu einem kurzfristigen Erfolg, der dich aber in einem falschen Verhalten darin bestätigen wird, dass du auf eine falsche Reise gehst, die dich selber unglücklich machen wird. Warum ich das weiß? Weil das die Geschichte der Menschheit ist. weil genau dieses sich abschließen und bestätigt fühlen und nur die Bestätigung zulassen, indem man Diskussionen abwürgt, die einen nicht mehr bestätigen, tatsächlich zu allen totalitären Führern und Herrschern passt, die die Welt in Brand gesetzt haben. Seien es die katholischen Päpste, die Kreuzzüge angefangen haben, seien es nationalistische Führer, seien es Kaiserin, seien es was auch immer. Es sind immer die Situationen, in denen Menschen sich der Lebensrealität verweigern und sich abschließen, auch sich selber irgendwann ab einem bestimmten Punkt grundlegend hinterfragen zu können und auch eine Diskussion zuzulassen, selbst wenn man mit dem Gedankengang reingeht, ich bin hier moralisch und alles im Recht. Du musst immer die Diskussion suchen. Immer. Und genau deshalb schreibt mir doch, was ihr dazu denkt auf Facebook. Oh, ist das verzweifelt. Meine Güte. So verzweifelt waren wir noch lange nicht mehr. Schön ist dazu auch übrigens, ich empfehle sehr Übermedien. Übermedien ist ein sehr, sehr gutes Medium, weil es eigentlich medienreferenziell sich mit Dingen auseinandersetzt. Da gibt es eine Kolumne von Samira El-Quassil, Uassil, nicht Quassil, ich sage immer Quassil, ich weiß nicht warum, die genau das eigentlich auf andere Art und Weise nochmal rausnimmt und sich quasi dann auch nochmal mit dem Thema Silke und Holger Friedrich, also Berliner Zeitschriften, auseinandersetzen. Eigentlich ganz gut. Ich mag nicht, wie sie schreibt, so ihre Haltung aus den Artikeln, aber man kann einfach nicht umhin zu sagen, dass was sie schreibt einfach gut ist. So, also eigentlich will ich sie nicht mögen, aber sie ist halt empfehlenswert. Ja, muss einfach gesagt werden, finde ich ganz klar. Was bei euch eigentlich, Leute, was ist für euch eigentlich bei Musik eigentlich so wichtig? Worauf achtet ihr bei Musik? Was ist da so das Relevante, das, was euch hervortritt? Ich finde es schön, wenn Authentizität über allem steht. Und deswegen habe ich, so komisch, dass es heutiger Sicht klingt, Rap angefangen zu hören. Ich habe in meinen jungen Jahren, hatte ich eine junge Verwandte, nahe Verwandte, die mit mir ich anonymisiere, so gut ich kann. Ich gebe mir ja Mühe, verdammt, das zu anonymisieren, denn es kam aus meiner Familie auch schon der Wunsch, zu anonymisieren. Ansonsten wüsste ich, was mir bläue. Deswegen halte ich mich da ja auch dran, sehr gerne. Dein Wunsch ist meine Handlungsempfehlung. Lagen halt CDs rum und in gemeinschaftlichen Bad im CD-Spieler die ersten gebrannten. Die sind dann irgendwann, habe ich die gehört und so bin ich dann an Rap das erste Mal rangekommen. Und was die Leute da erzählt haben, hat halt irgendwie meine Realität wieder gespiegelt. Zwar nicht davon, von Straße zu rappen im Endeffekt, sondern von dem Problem eigentlich des Erwachsenwerdens. So. Ganz einfach gesprochen. Und tatsächlich, es war Deutschrap. Und was das Ganze so seltsam macht, ist eigentlich, heute hat sich so der Mainstream auf jeden Fall umgekehrt zu einer reinen Darstellungsform. Das ist aber relativ schnell passiert. Das ist in dem Moment, wo das Geld reinkam, passiert. Mit Agro Berlin und so hat sich das schon komplett gedreht, auch schon ein paar Jahre vorher. Aber ich find's gut, wenn Songs authentisch sind, wenn sie auch fehlerhaft sind. Es hat für mich sogar ein tolles Gefühl, wenn der Song nicht komplett ist. Dem kann ich total was anfangen. Ich kann die anderen auch total was damit anfangen, wenn ein Song ultra komplett ist. Wenn er aber dazu, dann wiederum muss er filigran sein, wenn er komplett ist. Und wenn er nicht komplett ist, muss er halt authentisch sein. Das klingt total absurd, aber ich hoffe, es macht irgendwie Sinn. Wie ist das bei euch? Wie findet ihr eigentlich, dass im Hintergrund die ganze Zeit GEMA-freie amerikanische Jazzmusik läuft? Wie findet ihr das? Das würde mich auch interessieren. Was mich auch immer wieder interessiert ist, dass möglichst viele Menschen den allseits bekannten deutschsprachigen Rapper, der tatsächlich für mich für Authentizität über Stimme klingt und kommt, hören und sich mehr mit ihm auseinandersetzen. Ich mag nur ein, zwei Songs von ihm, aber die sind wiederum großartig und einer davon heißt New York. Und er heißt oder geht bei dem Namen Trettmann und den hören wir jetzt. Bis gleich. Ach, ist das Lied schön. Ich liebe es. Es ist so wunderschön. Naja, aber das war Trettmann. Wir sind hier bei Piraten der Lehre. Mein Name ist wie immer Lenny zum Willow Wood. Und ich muss tatsächlich mal über was ganz Wichtiges für mich reden, über das ich noch nie geredet habe mit niemandem. Und ich dachte, was wäre besser, als es mal hier anonym erstmal loszuwerden, weil ich weiß, dass alle Menschen, viele Menschen von denen, die mir ganz wichtig sind, entweder über Umwege oder so, von diesem Podcast hören und dann quasi erst der Elefant im Raum ist und dann gibt's peinliches Still. Das ist, finde ich, irgendwie angenehmer als es direkt auszusprechen. Nee, ich weiß gar nicht warum, aber ich muss irgendwo hin damit. Okay, Midlifer. Wo war ich? Ich bin in einer Großstadt aufgewachsen und zur Schule gegangen und in einer der deutschen und in einem der Stadtteile dieser Stadt gab es zwei Schulen und das eine waren beides Gymnasien für diesen Stadtteil und das eine war eins, wo wirklich nur Menschen, die wie ich ausgesehen haben, hingegangen sind. Also wirklich, das habe ich im Rückblick erst gemerkt. Einmal wirklich Kartoffeln. Ein Kartoffelgymnasium quasi. Weiße, blonde oder blond nicht, aber ethnisch deutsch wirkende Menschen, sofern man das überhaupt sagen kann, weiß ich nicht. Aber so, zumindest nicht dunkelhäutig aussehende Menschen. Und einmal bunt gemischt. Mit sichtbaren Migrationshintergründen sozusagen. Und auf letzterer Schule war ich und bin da sehr froh drüber. Einer meiner damaligen besten Freunde, Yusuf, an dieser Stelle. Was machst du so? Erzähl mal. Ich weiß, du bist Imam geworden. Ich weiß, du bist ein großartiger Imam geworden. Und ich weiß, dass du Wert darauf gelegt hast, in Deutschland quasi die Ausbildung oder das Studium zum Imam zu machen und nicht in der Türkei. Und das fand ich schon von der Idee ziemlich cool. Hat mir viel vom Islam erzählt und viel von den positiven Seiten und viele meiner Vorurteile weggedrückt. Und es war einfach sehr lustig, mit ihm zusammen über allen möglichen Scheiß zu reden. Ich habe mit ihm über Rey Mysterio, einen Wrestler, geredet, obwohl ich überhaupt nichts mit Wrestling am Hut hatte und irgendwie über seine lieblingstürkischen Clubs mit auseinandergesetzt, sodass ich am Ende sogar einen lieblingstürkischen Club habe. Nur so eine kleine Auflösung. Es ist nicht Fenerbahce, es ist nicht Beşiktaş, es ist nicht Gala, es ist Ankara Gücü. Das ist wieder meine andere Geschichte, warum das so ist. Ganz toller Typ. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt damit erzähle. Ich glaube, ich muss auch irgendwo damit hin, dass dieser Typ einfach cool war. Ich hoffe, da draußen, dir geht's gut, falls du das hörst. Ich glaube nicht, dass du das hörst, aber falls... Ich hoffe, du bist deinen Weg gegangen. Du bist ein guter Typ. Immer gewesen. Wir sind alle unsere Wege gegangen. Auf jeden Fall ich in einer Klasse mit viel Migrationshintergrund. Und ich bekomme in den letzten Jahren immer mal wieder Nachrichten, die langsam aber sicher in meinem Spam-Ordner verweilen, verschimmeln. Und es werden mittlerweile mehr. Weil quasi über meinen Abiturjahrgang ein Bild im Netz zu finden ist von einer Lokalzeitung darüber, dass wir Abitur gemacht haben tatsächlich ich immer wieder von, ich will es jetzt einfach sagen, von Nazis oder von Rechten, von konservativen alten Männern immer wieder als Sympathisant von Dschungeltürken und sowas, um mal zu zitieren, immer wieder Nachrichten bekomme und richtig viele Hassnachrichten, so AfD-Pegida-mäßig und das ist ein uraltes Bild, ich weiß nicht warum, ich krieg's über Jahre hinweg, muss in irgendeinem Verteiler sein und ich dachte, ich wäre damit allein und es wäre einfach irgendwie eine Anomalie oder sowas und so in meiner Naivität bin ich davon ausgegangen, dass es einfach nicht oft gemacht wird. Aber natürlich, vermutlich werden ganz viele Menschen in Deutschland angeschrieben mit Hassbotschaften, weil sie alleine schon sympathisieren mit Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich dachte halt, es wäre so ein Einzelfall oder so ein wiederkehrender Einzelfall, dass ich da irgendwie permanent von irgendeinem mit verschiedenen Namen immer wieder angeschrieben werde, aber es sind tatsächlich, glaube ich, unterschiedliche, weil von der RP Online tatsächlich in Düsseldorf ein ehemaliger Spiegel- und Bento-Redakteur Rainer Lörs darüber berichtet hat tatsächlich, dass in der Lokalausgabe von der RP genau dieser Fall, den ich hier gerade schildere, der mir passiert ist, wohl da auch passiert ist und der sich wiederum bei der Zeitung gemeldet hat, dass sie den Artikel rausnehmen. Und ich muss mal die Frage von Christian Lindner zitiert stellen, wo leben wir eigentlich? Wo leben wir, dass das öfter gemacht wird? Dass das nicht nur ein Einzelfall ist oder sowas? Weil ich habe das einfach weggeschluckt und gesagt, ja, pff, okay, fick dich, ich reagiere da jetzt nicht drauf. Aber wo leben wir denn eigentlich, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, dass ich in eine Klasse gegangen bin mit Menschen mit Migrationshintergrund? Wer sagt dir denn, dass ich nicht einen Migrationshintergrund habe? Was zur Hölle? Was ist falsch mit dir? Warum sagst du, mit mir ist irgendwas falsch? Was soll das? Wo kommen wir denn? Und was ich mich dabei die ganze Zeit gefragt habe, ist neben meinem Unmut. So, weil ich habe mich dann in dem Moment wirklich reflektiv damit auseinandergesetzt und gesagt, Alter, das kann doch nicht angehen. Das kann doch nicht, vorne und hinten nicht. Und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wie denunziant da eigentlich schon vorgegangen wird, wenn schon bedacht wird, dass man Sympathisanten von Feindbildern schon irgendwie versucht platt zu machen und Menschen, die nicht nur Sympathisanten sind, sondern auch nur Menschen, die in der Nähe, es ist ja nicht ersichtlich, dass ich Sympathisant wäre, es ist ja wirklich so absurd, ich stehe nur auf einem Bild neben jemandem mit Migrationshintergrund ersichtlich. Das ist alles und dafür bekommt man dann ich kann es ja mal sagen, bei mir ist es so, seit knapp 4 Jahren, eigentlich 3,5 Jahren, bekomme ich konstant immer mal wieder so eine Spam-Mail. Und in den letzten Jahr oder so sind es, glaube ich, durchaus mehr geworden. Also ich meine, es sind 4 gewesen. Also es ist alles überschaubar, ne? Es ist nicht schlimm für mich irgendwie grammatisch, aber mich stört es, dass es solche Menschen da draußen gibt. Dass das okay anscheinend ist. Dass das irgendwie akzeptiert ist. Und ich nehme mir jetzt vor, ich weiß noch nicht, da muss ich nochmal nachfragen, was man in dem Fall macht, ob man da was macht, muss ich schauen. Aber es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, was das soll. Wie geht man eigentlich mit so einem Hassangriff um? Stellt man dann Anzeigen? Macht man dann, gibt es eigentlich eine zentrale Ansprechstelle für Cybercrime oder sowas? Gibt es eigentlich Leitfäden oder sowas, wie man sich dann richtigerweise verhalten kann? Weil ich stehe da ehrlich auf dem Schlauch. Ich stehe da wirklich mit runtergelassenen Hosen und Schultern. Ich weiß nicht, was da so abgeht. Und es geht nicht in meinen Kopf rein. Es geht einfach nicht rein. Naja. Haken hinter. Okay, Millennial. Ich bin kein Millennial. Ich bin irgendwas dazwischen. Egal. Was mich genauso aufregt, ist eigentlich diese ganze Diskussion auf einer Ebene aktuell der Politik. Ich muss mich wieder mit Politik auseinandersetzen. Es tut mir leid. Wie kommen wir eigentlich auf die Idee, dass wir, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Es gibt in Deutschland ja die gewählten großen ehemaligen Volksparteien, die nicht mehr groß sind. Und die CDU scheint sich darüber zu wundern, dass dies nicht mehr ist. Sagen wir es mal so. Also, die sind noch nicht durch die 5 Stadien durch der Trauer. Die SPD ist da schon irgendwo auf dem Mittelweg. Da scheiden sich die Geister auf welcher Ebene. Aber die CDU scheint es noch nicht zu checken. Und ich finde es traurig, was für Gestalten da rumlaufen. Es macht mich nur noch traurig. Ich erwische mich dabei, dass ich mir wünsche, dass eine Angela Merkel noch weitermacht. Und das nicht, weil Angela Merkel in irgendeiner Weise positive, tolle Politik gemacht hätte. Sondern einfach nur, weil die Alternativen so dermaßen daneben sind. Da würde mich auch interessieren, wie eure Haltung ist. Und um das auch zu bekräftigen, nehme ich mir jetzt immer entweder die ersten fünf oder die letzten fünf Minuten wirklich Zeit, um Leser, Kommentare, Anmerkungen etc., die ihr auf Facebook an Mr. Willowood schreibt. Ich werde auch nochmal eine Webseite einrichten für einen Kommentarbereich, dann müsst ihr euch gar nicht anmelden, aber erstmal Mr. Willowood auf Facebook. Das kriegen wir hin, tatsächlich mit mir zu kommunizieren oder mir Vorschläge zu machen. Wenn ihr mit mir in der Sendung reden wollt unter Umständen und ihr habt ein schönes Thema, dann können wir darüber auch sprechen, ob wir darüber in der Sendung sprechen. Ich will da keine Versprechungen machen, aber ihr habt jetzt oft sprechen gehört, also lasst uns sprechen. Lasst uns reden. Sagen wir es mal so, reden impliziert ja auch immer irgendwie ein Miteinander und sprechen kann auch nur in eine Richtung sein, oder? Ist das richtig in etwa, Herr Deutsch? Ja, ich glaube schon, ja, kann gut sein. Naja, wie dem auch sei, wie es nie gewesen wäre, wie es war, wäre es damals nicht gewesen. Ah ja, ich bin wieder in Musik, es tut mir leid. Wie findet ihr eigentlich Live-Musik? Und wie findet ihr eigentlich, wenn sich so eine Band, wenn ihr eine Band habt, bei der ihr merkt, dass die ihr komplettes Genre und ihre komplette Musik umstellen? Beispiel, ich kenne die Wakewoods und die Wakewoods haben am Anfang sehr, sagen wir mal, Franz Ferdinand-eske, so grungige Rockmusik gemacht. Und jetzt sind die eigentlich eher so, sagen wir mal so, es gibt so das Aroma von Boss Hoss. Aber in der guten, ist quasi Boss Hoss in gut. Und ich habe gemerkt, dass ich das schwierig finde, wenn wenn eine Band ihr Genre umstellt, ihren Stil umstellt. Aber wenn die Band gut genug ist, dann lässt man sich drauf ein. Oder wenn man Fan genug ist. Und ich habe gemerkt, es gab früher Künstler, zum Beispiel Olli Banjo, bei dem bin ich aus Fangründen dabei geblieben, obwohl er eigentlich immer schlechter geworden ist musikalisch. Er hatte seinen Höhepunkt und dann hat es einfach konstant nachgelassen. Und dann gibt es halt so Künstler wie die Wakewoods, bei denen dann die Musik wirklich rasantimus nach oben gegangen ist. Und ich würde einfach mal sagen, ihr hört jetzt einfach mal The Wakewoods mit Get Out of My Way zum Abschluss. In dem Sinne, straight aus Berlin, Wakewoods. Straight aus Berlin, Willowood. Ich sehe da einen Zusammenhang, wo keiner ist. Ich bin nämlich Ockham im Geiste. In dem Sinne, sehen wir uns, hören wir uns, fühlen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Piraten der Leere, kein Scheiß. Tschüss.